In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist mein Licht, er ist mein Licht, er ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Der Wochenspruch: Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, Herr, darum bitten wir dich, dass du uns die Demut schenken mögest, dass wir vor dir stehen, nicht in eigener Gerechtigkeit, nicht im frommen Selbstbezug, sondern mit Bettlerhänden, die die Gnade annehmen, die uns in Christus angeboten wird. Wir danken dir, Herr, dass diese Gelegenheit heute unter deinem Wort ist. Rede du durch dein Wort in deinem Heiligen Geist und übersetze es für jeden, dass niemand in diesem Raum ist, der dich nicht gegenwärtig ergreifen kann, mit dem du nicht gesprochen. Und nun danken wir dir, dass du uns noch nicht verworfen hast von deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist noch nicht von uns genommen. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort. Das von der Kirche vorgeschriebene Evangelium des heutigen Sonntages bei Lukas Kapitel 18. Wir stehen auf vor dem Wort. Jesus aber sagte zu etlichen, die sich selbst vermaßen und meinten, dass sie fromm wären und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, also: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Der Zöllner stand von Ferne, wollte seine Augen nicht aufheben, gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir gnädig, dem Sünder. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Wir setzen uns. Er sagte zu etlichen, die sich selbst vermaßen und meinten, dass sie fromm wären. So beginnt unser heutiges Evangelium. Was ist das für eine gefährliche Sache, Brüder und Schwestern, wenn man einen falschen Maßstab hat und sich vermisst? Wenn wir den Schluss der Bergpredigt lesen, ist das doch eine furchtbare Sache, dass dort am Tage Jesu Christi, wenn wir alle vor ihm stehen, dass dort ein riesiger Haufen ist, zu dem Jesus sagt: Ich kenne euch nicht. Und die doch den Anspruch haben, in den Himmel zu kommen. Haben wir nicht vor dir gegessen, getrunken? Haben wir nicht große Taten getan? Waren wir nicht immer dabei? Furchtbar, ich kenne euch nicht. Falsche Maßstäbe in der Welt sind gefährlich. Aber der allergefährlichste Maßstab, das allergefährlichste ist, wenn du den Maßstab über Gott falsch hast. Er vermaß sich, und diese Leute vermaßen sich, dass sie fromm wären. Und so geht es im heutigen Evangelium, wenn wir hineinhorchen und schauen, nicht etwa um die Kinder dieser Welt, die hier uns vorgestellt werden und von denen Jesus redet, sondern es geht genau, haargenau um uns heute Morgen. Und die Frage, die im Spiegelbild Jesu gestellt wird, ist haargenau die, für dich und für mich, ob du dich erkennst im Pharisäer oder im Zöllner. Denn daran entscheidet sich, ob wir aus eigener Gerechtigkeit leben und in eigener Gerechtigkeit sterben und verloren gehen. Oder ob unsere Gerechtigkeit besser ist, wie der Herr gesagt, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und ob wir reif für den Himmel sind. Beide, lieben Brüder und Schwestern, ich will es modern ausdrücken, sind Kirchgänger. Sie gehen zum Tempel. Also, sie sind in einer Bewegung aus sich selbst heraus. Sie gehen zur Kirche. Die Kirche ist ihnen nicht gleichgültig, der Tempel. Sie wissen wohl, dass da eine Mitte ist und dass man da, wenn man wirklich sucht, dass man Gott finden kann. Wenn man will, kann man das. Als neulich Bischof Bogiertz hier war und jemand hier fragte, ja bei uns, da ist ein ungläubiger Pfarrer und in der Nachbarschaft auch, was kann man da machen? Da sagte Bischof Bogiertz sehr richtig, Sie können ein Motorrad nehmen oder ein Fahrrad und fahren Sie dahin, wo die Quellen noch sind. In Bewegung gehen, dort, wo die Maßstäbe noch richtig sind, auch in der Kirche. Dorthin gehen, wo noch die Botschaft in Vollmacht und echt verkündigt wird. Und da muss man manchmal Wege machen. Und diese beiden Menschen sind also das Spiegelbild von Kirchgängern. Der Pharisäer, der geht im Grunde zur Kirche und geht doch nicht zur Kirche. Denn wenn die Kirche einen Sinn hat, wenn sie der Ort ist, wo man herausgerufen wird aus Bindungen, wenn sie der Ort ist, wo Gott uns nahe ist im Wort und Sakrament, wo er dich anspricht in Vollmacht im Heiligen Geist in seinem Wort, dann ist die Frage, ob du zur Kirche gehst mit einem offenen Herzen, ob du nicht einem Pfarrer oder Menschen, sondern ob du Gott begegnen willst. Dann ist die Frage, die der alte Ziegenhirte von Tekoa schon gestellt, schicke dich an und begegne deinem Gott Israel, nicht wahr, und nicht Menschen. Höre mit dem inneren Ohr, wenn Gott dich anspricht und bei Namen ruft. Das ist dann die entscheidende Frage. Der Pharisäer geht nach seiner Gewohnheit. Er ist das Kirchengehen gewöhnt. Das gehört so mit dazu. Und deshalb ist es nichts Besonderes. Er empfindet auch nichts Besonderes im Kirchgang. Er sieht nur sich selbst. Er ist innerlich blind. Und der Maßstab, den er hat, das werden wir gleich sehen, ist im Grunde der eigene. Bei aller Frommheit. Was ist das doch für eine gefährliche Selbsttäuschung, Brüder und Schwestern, wenn unsere Frommheit nicht echt ist? Die Welt, die ist Gott vielleicht manchmal näher als fromme Christen, Wetzel sagt, die die Kirchenbänke durchscheuern und im Grunde sich immer selbst anbeten, nie aus dem eigenen herauskommen, nie angerufen werden, sich nie verändern, sich nie bekehren. Und deshalb ist so wichtig zu fragen, wie kommen wir denn zur Kirche? Wie sind wir heute Morgen gekommen? Mit welchen Erwartungen? Das sollten wir bedenken. Es kann der Klang der Glocken, der festliche Gesang zur Kirche keinen locken, dem nicht das Herz schon schwank. Nie hat der Reiz der Farben halbblinden Blick gefrommt. Im Paradies wird darben, wer nicht begrenzt schon kommt. Mit welcher Erwartung kommen wir? Mit welchem Herzen? Das ist die Vorfrage. Beide sind unterwegs zur Kirche. Wir beide auch. Aber wie kommen wir? Was suchen wir? Und wie gefährlich kann da der Kirchweg sein, wenn man nie aus den eigenen rausfindet, sondern im falschen Maßstab sich selbst bespiegelt im eigenen Licht? Ich weiß von einem Pfarrer in meiner Heimat, zu dem kam eine Frau 30 Jahre in die Kirche oder noch länger, hat er mir erzählt. Und sie sang immer am lautesten und saß immer in der ersten Reihe. Und er glaubte im Laufe der 30 Jahre, das ist eine besonders fromme Frau. Und eines Tages kriegt sie einen Schlaganfall. Und da kam man in ihr Sterbebett. Und dann sagt er ihr, liebe Schwester, es ist ja doch gut, dass Sie in diesen 30 Jahren sicherlich viel gesammelt haben unter Gottes Wort für das, was jetzt geschehen kann, für den Übergang ins ewige Leben. Und er ist wie erschlagen, als die Frau ihm antwortete, ja, Herr Pastor, in den 30 Jahren habe ich das unter Ihrer Predigt erkannt, dass es ein höheres Wesen jawohl geben muss. Das war die Frucht von 30 Jahren Kirchgang. Ein höheres Wesen muss es jawohl geben. Wenn du mehr nicht erkennst in der Kirche, dann hast du nichts erkannt, dann ist dir die Kirche gericht. Denn die Katze auf dem Dach ist ja schließlich auch ein höheres Wesen, nicht? Oder ich denke an den Pfarrer, da ging in der Gemeinde, da ging bei jedem Kirchgang eine Frau mit und trug einen Kranz. Und eines Tages fragte er sie, meine Heimat geschehen. Ja, bei jedem Beerdigungsgang, liebe Frau, sind Sie dabei? Das ist ja allerhand. Da sagt die Frau, ja, Pastor, dafür muss man doch sorgen, dass Sie mir einmal auch alle Kränze nachtragen. Nicht? Ist geschehen, heute und jetzt. Oder in meiner eigenen Gemeinde, da sagte ich einige Mal zu einer Bauernfrau, ja, das müssen wir wissen, dass wir Sünder sind. Und dann hat sie sich die Redensart angewöhnt, ja, Pastor, wir sind doch Sünder. Da haben Sie ja ganz recht, was Sie sonntags sagen. Und ich dachte, jetzt will ich es mal anders testen. Ich sage, jawohl, das sind Sie auch. Sie hätten die Frau mal sehen sollen. Puderrot, nicht? Drehte sie sich sofort um und sagte, wer hat Ihnen was von mir gesagt? Nicht? Seht ihr, da haben wir die echte Reaktion. Wir lassen uns das gefallen, wenn es unverbindlich ist. Aber das geht mir genauso natürlich. Kemmer, du bist der Mann. Wenn der Nathan kommt, du hast das getan. Du hast da. Sofort bist du aufs Hühnerauge getreten, nicht gehst du hoch. Nicht? Und seht, da liegen die Ecken. Und das will uns hier der Herr sagen. Und da liegt die Ecke, von der wir hier sehen müssen, auch dies Gotteswort. Nicht? Das ist so wichtig. Nämlich, wenn wir zunächst den Pharisäer betrachten, dann sehen wir, wie er vor Gott eigentlich seine Leistungen ausbreitet. Viermal beginnt er mit Ich, sein dickes Ich. Nicht Gott ist die Mitte, sondern er selbst. Er ist überhaupt nicht, er steht überhaupt nicht vor Gott. Er ist in Wahrheit der, der fern von ihm ist. Er ist in einem frommen Selbstbetrug gefangen. Er entdeckt sich nicht. Und das kann schlimm sein. Das kann auch einem Pfarrer so gehen. Ich weiß von einem Pfarrer, der sein ganzes Leben gepredigt hatte und ein anderer besuchte ihn auf seinem Sterbelager und wollte ihm ein Gotteswort sagen. Und dann sagte der Pfarrer sofort, ja, also dieses Wort, was du da sagst, nicht? Darüber habe ich am 20. Sonntag nach Trinitatis auch gesprochen. Wisst ihr, das sind ja dolle Gedanken, pass wohl auf. Und dann fing er an. Dann dachte der Mensch, ich komme ja gar nicht an, der erzählt mir ja immer. Und dann fing er ein neues Wort an. Ja, das stimmt, das ist unglaublich interessant. Weißt du, was Karl Barth darüber gesagt hat und so weiter. Nur mit Kommentaren. Siehst du, der Pfarrer, er konnte nicht hören. Er hatte immer nur in Bezug der anderen. Lebst du auch so? Wirst du angesprochen vom Gottes Wort? Das fromme Ich oder das unfromme Ich, das liegt im Angriff Gottes. Und das steht uns im Wege. Brüder und Schwestern, wer sich einigermaßen kennt, nicht, der muss und weiß doch, dass das Allergefährlichste nicht ist, etwa das Antichristentum, dem wir entgegengehen. Oder die Welt, die uns vielleicht in Anfechtung bringt und die Notlage, die du hast auf deiner Arbeitsstelle. Wetzel sagt, Ich habe keine Angst. Ich wiederhole diesen großen Mann wörtlich. Ich habe keine Angst vor dem Antichristen. Ich habe keine Angst, wenn ich hingerichtet werde. Oder wenn ich mein Leben lassen muss. Davor habe ich gar keine Angst. Auch nicht vor dem Teufel. Ich habe nur eine Angst. Das ist die Angst vor meinem ungebrochenen Ich. Vor dem falschen Maßstab, den ich dauernd suche. Dass ich selbst dem Herrn im Wege stehe. Mit meinem ungebrochenen Wesen. Dass ich selbst hochmütig bin. Dass ich selbst immer mich meine im Grunde in allem. Und wehe, wenn man mich beleidigt, wenn man mir die Wahrheit sagt, wenn man mich korrigieren will. Stimmt das nicht? Nichts ist so gefährlich in unserem Leben wie unser ungebrochenes Ich. Wenn dein Ich nicht im Bruch liegt, hörst du Gottes Wort und hörst es doch nicht. Dann sitzt du unter der Predigt und beziehst alles auf den anderen. Aber nicht auf dich. Und dann denkst du, das sind ja ganz gute Gedanken oder schlechte Gedanken und hast deine Maßstäbe. Aber lässt dich gar nicht anreden und gehst genauso wieder weg. Was für eine große Gefahr. Und wenn man dann noch kommt, wie der Pharisäer, mit der Leistung, mit dem Selbstbezug. Ich faste 3-mal in der Woche. Ich gebe den 10. von allem, was ich habe. Wenn man sich also abmisst, den Maßstab hat der anderen, wenn man im Urteil der anderen lebt. Wie gefährlich ist das, wenn man im Urteil der anderen lebt, Brüder und Schwestern? Was sagen die Leute? Was denken die? Darauf ruht doch gar kein Zoll. Nicht? 10 Jahre nach deinem Tode, dann wird über mich nichts mehr geredet, dann sind wir Staub und Asche und dann kümmert uns nicht, was die Leute sagen und wie die Leichenreden waren, ob sie uns in den Himmel gelobt oder nicht und was die Menschen reden. Und wie leicht ärgern wir uns, wenn wir hören, der redet so von mir, der redet das. Ach, das ist mir jahrelang genauso gegangen. Wie oft habe ich mich geärgert und dann geht man gegen den anderen an und der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Dann reagiert man auf die Köder der Hölle. Man lebt nicht im Urteil Gottes. Das ist das Entscheidende. Was sagt der Herr dazu? Und wenn Schwierigkeiten sind, Anfechtungen in deinem Leben, warum bringst du nicht im Kämmerlein die Gott? Er kann sie dir lösen. Er ist immer noch stark genug, die Schwierigkeiten zu lösen. Das merken wir hier wohl in Krelingen auch von Tag zu Tag. Dass er noch am Steuer sitzt, das ist mir die größte Freude. Und dass der Herr noch spricht, auch in unserer Volkskirche noch spricht, nicht? Und noch ruft und noch am Werk ist, bei allem, was da schief und nicht in Ordnung ist. Gott redet noch, ubi quando visum est Deo, wie und wann und wo es ihm gefällt. Aber er redet nicht die Leute an, die in eigener Gerechtigkeit fahren. Der Pharisäer, der kam von Horeb und Sinai, von den 10 Geboten. Er hatte sie gehört, er hat sie sicherlich auswendig gekonnt. Er hatte sicherlich viele Gesetze und Ausführungen gelesen. In der damaligen Zeit, Hillel, gewisse Schriftgelehrten und Rabbinen, die hatten da ganze dicke Bücher geschrieben zur Zeit Jesu. Über das Fasten, über die Wege am Sabbat und was man alles nicht tun durfte. Nicht? Die hatten sich schwere Gedanken gemacht. Nicht? Und da war sogar untersucht worden, ob man ein Ei am Sabbat legen dürfe, das doch eigentlich nicht möglich sei am Sabbat, weil die Henne am Sabbat gearbeitet haben bei dem Ei. Nicht? Und deshalb darf man es nicht essen. Darüber wurden große Kommentare gemacht. Aber nicht über das eine, dass man vor dem heiligen Gott vom Sinai erschauert. Vor dem Gott, nicht wahr, vor dem nichts gilt als sein Eigenbild. Vor dem Jesaja rief, wehe mir, ich vergehe. Vor dem Gott, der zu Mose sagte, wenn du mein Angesicht sehen würdest, du würdest des Todes sterben. Vor diesem Gott, da ist der Pharisäer nie gestanden. Er ist immer ausgewichen. Er ist ausgewichen in das eigene. Und hat den Maßstab gehabt, was habe ich gemacht, was habe ich getan. Der liebe Gott müsste eigentlich doch eine Verbeugung machen, dass ich so gut bin, wie ich bin, nicht? Und dann kommt das dabei heraus, was ich mit Erschütterung einmal, es war eine der stärksten Erschütterungen in meinem Pfarramt, erlebte bei einer Frau, Bauerfrau, die in unserem Frauenkreis viel getan hatte. Als ich sie auf dem Sterbebett besuchte, sagte sie mir, Herr Pastor, ist ja ganz schön, dass Sie kommen und mich besuchen, aber eigentlich wäre es gar nicht nötig gewesen, nicht? Denn wissen Sie ja auch, ich komme ja bestimmt in den Himmel, nicht? Wenn Sie alle so gewesen wären wie ich, nicht? Da hast du die Geschichte, nicht? Sie maß sich falsch, sie vermaß sich. Und das können wir auch. Aber wie anders der Zöllner. Er steht von Ferne, er mag gar nicht in den Tempel gehen. Er hat noch die Erschütterung vor Gott, er kennt noch das Erschauern. Herr, gehe von mir hinaus. Für ihn ist der Tempel, die Kirche, noch ein Ort, wo man nicht Menschen begegnet, sondern Gott. Das weiß er, die Ehre lässt er Gott. Nicht? Er kommt mit einer Erwartung, die den Abstand recht hat. Genau umgekehrt wie der Pharisäer, der im Heiligtum steht, ohne Abstand von Gott. Er kommt mit dem rechten Abstand, mit der Ehrfurcht, mit der Demut. Es hat mich neulich tief bewegt, als wir da oben in Finnland in einer großen Kirche waren. Ich habe gedacht, wo gibt's bei uns noch sowas? Nicht? Und da waren die höheren Schulen da angetreten, der Direktor mit den Schülern, 12, 14 Jahre, eine riesige Kirche. Und nun standen sie vorne im Eingang und nun wurde ihnen gezeigt, wie man in die Kirche hineingeht. Da stolpert man nicht rein, da setzt man sich nicht hin, sondern sie mussten defiliert gehen auf ihre Plätze, in Abstand, mit Würde, mit Haltung. Dann waren die Kniebänke vorne, sie mussten niederknien, immer Reihe um Reihe. Nicht wahr? Dann wurde das aufgeschlagen, dann kriegten sie, dann mussten sie wieder aufstehen. Nicht? Es wurde ihnen gezeigt, vor Gott hat man Ehrfurcht. Nicht? Vor Gott hat man Ehrfurcht. Und wenn die Ehrfurcht vor Gott weg ist, dann ist das Beste weg. Nicht? Und das, was der Rabbiner mir sagte in Toronto, das stimmt ja weitgehend bei uns, dass er sagte, ich kann zu euren Gottesdiensten so schwer gehen, wir Israeliten. Wir finden uns da nicht zurecht, denn ihr klopft dem lieben Gott ja immer so auf die Schulter, als ob er so ein Kumpel von euch ist, nicht? Ihr habt vor ihm keine Ehrfurcht mehr, ihr habt keinen Abstand, nicht? Das stimmt ja auch, nicht? Versteht ihr? Nicht, da liegt eine Not, nicht? Und als ich dann in der Synagoge war und dort ja, die Gebetsschal umbekam, die Juden nahmen mich gleich empfang mit meinen grauen Haaren, ein paar nahmen mich in den Arm, ich dachte, auch ein alter Judenkumpel, nicht? Und dann kriegte ich ein hebräisches Buch in der Hand und dann wurde eine Stunde psalmodiert, verbeugt, ehrfurcht und gesungen, nicht? Ich habe immer mitgemacht, ich konnte gar nicht mehr so viel Hebräisch, ich murmelte nur immer, nicht? Und die dachten, nee, ich musste gar so tun, als ob, nicht? Aber ich habe den Eindruck mitgenommen, meine Güte, nicht? Ist doch etwas anders als in unseren Gottesdiensten, nicht? Es ist noch Ehrfurcht da vor dem Heiligen in Israel. Nicht, man beugt noch die Knie, man steht vor Gott. Dies Bewusstsein ist noch da. Und wie schlimm, wenn das nicht mehr da ist. Oder wie war ich bewegt, ich habe es ja in der wirklichen Stimme geschrieben, nicht, als ich die Tausende, und vor allen Dingen die jungen Menschen, zum Abendmahl gehen sah, nachdem die Erweckungslieder ausgesungen waren dort in Finnland. Und nun sie sich beugten in der Anbetung vor Gott. Nicht, und da waren wir Gemeinde. Nicht? Uns sind die Tränen gekommen. Wir wurden einfach mitgezogen. Wir spürten, hier ist noch Gemeinschaft vor Gott. Hier steht man vor dem Herrn. Hier bin ich wirklich mit drin in der Anbetung, zu der Gott uns doch gerufen hat, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir als Königskinder einmal Erben sein sollen und anbeten sollen vor seinem Thron. Und in dieser Ausrichtung muss ein Christenleben ja wohl liegen, wenn es echt ist, nicht? Und dann nicht der Zöllner, der hat also den Maßstab, der geboren ist aus der Erkenntnis der Ferne vor Gott, in der wir natürlicherweise leben und stehen. Oder wir könnten es anders ausdrücken, der Sünde, des Gesondertseins von Gott. Dass ich ein heimatloser Vagabund bin, dass ich nirgendwo zu Hause bin, immer unterwegs, immer suche. Dass ich ferne bin. Augustinus hat gesagt, das ferne Land, in dem der verlorene Sohn lebt, das ist das Land der Gottvergessenheit. Das Land der Gottvergessenheit, nicht? Nicht? Und da weiß sich der Zöllner. Und in diesem Land, weil er das weiß und weil er das anerkennt, weil er nicht ausweicht, da steht er vor Gott in dem Abstand der Demut. Unter den Schriften von Martin Luther ist mir eine der liebsten das Magnificat. Und in diesem Magnificat, in diesem Lobgesang der Maria, hat Luther in einer unnachahmlichen Weise geschildert und klargemacht, was eigentlich Demut ist. Dass das keine Tugend ist, dass ich Demut vor Gott nicht erwerben kann. Dass das nicht ein Getue ist oder frommer Weihrauch, dass das damit gar nichts zu tun hat. Sondern er macht das klar an den Lobgesang der Maria, nicht wahr? Er sagt, die stand bei ihrem Ziegenmelken, bei ihrem Getue im Haushalt immer in der Demut, nämlich in der Niedrigkeit vor Gott. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, nicht? Sie stand im Ansehen Gottes in der Niedrigkeit. Und es ist einer der schönsten Gedanken, die ich von Luther mitbekommen habe, wie Luther da sagt, Gott steht doch am höchsten. Er sitzt auf dem höchsten Berge, an der Spitze. Wir können Gott uns nur denken, ganz oben, am Ende. Und so sitzt er auch. Er kann nicht über sich sehen, sagt Luther. Gottes Augen können nur nach unten sehen. Und wenn Gott nun nach unten guckt, auf dich und mich, nicht wahr, dann sind von oben her gesehen die tiefsten Berge, die tiefsten Täler, die höchsten Berge. Und Luther hat da den wundervollen Gedanken, wo liegt das tiefste Tal, wo ich im Ansehen Gottes stehe? Und er meint, ein Christenherz auf Rosen geht, na wie heißt es, wenn es mitten unterm Kreuz steht, nicht? Dann stehe ich im Ansehen Gottes. Denn da stehe ich mit Bettlerhänden. Da habe ich die Demut, die mir geschenkt werden muss. Da weiß ich, meine Heiligkeit, alles was ich habe, ist geschenktes Gut. Ich lebe nicht aus dem eigenen. Da muss ich jeden Morgen aufstehen und sagen, Herr, um Gnade bitten, dass ich durch den Tag hindurchkomme, dass ich nicht im eigenen bleibe, dass ich mich nicht selbst anbete, dass ich nicht eine falsche Frömmigkeit pflege. Nicht? Und diese Niedrigkeit ist dann die geschenkte Demut. Und der Zöllner lebt in diesem, ja, ich würde sagen, in diesem Heimweh nach Gott. Und in diesem Heimweh, wo er sich weiß, hat er sicherlich an seinen Händen, ist sicherlich viel falsches Gut. Die Zöllner, es gab wohl keinen Zöllner, der nicht lange Finger gemacht hat, der nicht von unrechtem Gut lebte, wie Zachäus, der reich geworden war, nicht auf schräger Tour. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wenn man auf dem falschen Wege, auch wenn man schlimme Wege geht, wenn am Ende die Sünde sündig wird, wenn sie Anstoß wird zur ewigen Bewegung. Es gibt manche Jungs auf unseren Höfen, einer hat mir gesagt, wenn ich den Weg nicht gegangen wäre ins Laster und nicht das entdeckt hätte, ich hätte Gott wohl nicht gefunden. Oder ich denke an jene Frau in Gifhorn, wo ich junger Pfarrer war, und die Gemeinschaftsleute sagten mir, ich möchte sie besuchen. Sie lag krebskrank im Sterben. Und ich wollte erst nicht hin, weil sie ausgetreten war aus der Kirche. Da hat man Hemmungen. Kann ich da wohl hingehen? Und dann habe ich schließlich gedacht, nun gut, ich will es machen. Und ich bin hingegangen. Und ich kam rein und habe dann geredet vom Wetter, wie es geht. Und plötzlich sagte sie, wer sind Sie denn eigentlich? Was wollen Sie denn hier? Nicht, haben Sie einen besonderen Grund? Ich sage, ich bin der junge Pastor. In dem Augenblick richtete sie sich auf und brüllte, raus, raus, raus. Ich dachte, die hat einen Herzschlag gekriegt. Nicht? Ich war erschrocken und sage, ja, ich gehe schon. Nun regen Sie sich bloß nicht auf und weg war ich. Und ich habe den Gemeinschaftsleuten gesagt, na, ihr habt aber was gemacht, zu der gehe ich im Leben nicht wieder. Nicht? Da bin ich aber rausgepfeffert. Nicht? Und ein paar Tage drauf kam der Gemeinschaftsleiter zu mir und sagte, Herr Pfarrer, glauben Sie, dass Ihre Haltung richtig ist? Dass Sie nicht wieder hingehen? Ist das nicht Ihr eigener Standpunkt? Sind Sie nicht beleidigt, lieber Wurst? Nicht? Wollen Sie nicht doch sich da mal nachdenken drüber? Ich habe einige Mal drüber gebetet und dachte, ich gehe noch mal hin. Nichts zu machen. Ich dachte, was kann ich machen? Ich ging zum Gärtner, kaufte einen dicken Strauß rote Rosen. Nicht? Blutrosen sollen dir sagen, wie lieb ich dich habe. Ich sagte, gut. Habe ich den dicken Strauß genommen und bin wieder hingepaddelt, dreimal tief Atem geholt, angeklopft, die Tür auf und dann bin ich nicht gleich reingegangen, habe den Strauß rot Rosen hindurchgestellt. Ich denke, besser ist besser, damit es kein Kriegsgeschrei gibt. Nicht? Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, liebe Frau, ich wollte Ihnen nur den Strauß Rosen bringen und ich verspreche Ihnen, ich werde kein Wort von Gott und Jesus sagen. Darf ich dann reinkommen? Ja, dann können Sie kommen, sagt sie. Gut, ich holte mir ein Glas, stellte die Rosen hin, setzte mich hin. Und nun erzählt man sich das, was so eigentlich lauter Quatsch ist, was nichts bedeutet. Wie geht's? Haben Sie Schmerzen? Was nehmen Sie für Medizin? Nicht? Kommen auch Verwandte und so weiter. Nichtssagende Dinge, von denen die meisten ein Leben reden und das Entscheidende nie sagen. Nicht? Auch ihren Kindern nicht und dem Nächsten nicht. Und deshalb schuldig werden. Nicht? Weil sie das Wichtigste vergessen. Fürs äußere Brot und für Geld, da sorgen sie schon. Aber für das andere Brot, nicht? Das Wichtige ist, wer sorgt denn dafür? Nicht? Wie es meine Mutter mit mir getan und mit uns Kindern, dass wir heute alle gläubig sind, verdanken wir doch ihr, den betenden Händen der Mutter. Und seht, dann habe ich mich hingesetzt und mit einmal sagt sie, ja, hören Sie mal, warum sind Sie eigentlich Pastor geworden? Ah, ich sage, jetzt bin ich dran, dachte ich. Ich sage, entschuldige Sie, jetzt muss ich etwas sagen, wo ich mein Versprechen breche. Darf ich das? Ja, bitte. Und dann habe ich erzählt von meiner Mutter, wie ich zum Glauben kam. Und mir kamen die Tränen. Ich sage, diese Mutter, ach, was hat die mit diesem Jungen Not gehabt? Wie oft, wie tausendmal hat die wohl gebetet für mich? Was wäre aus meinem Leben wohl geworden ohne ihn? Sie wurde immer stiller, immer stiller. Mit einem Mal kriegte sie einen Weinkrampf, nahm meine Hand und sagte, Herr Pastor, bringen Sie mich auch zu Jesus. Nicht? Ach, da war es da. Nicht? Da kam die große Beichte und da kam die Hand und da kam der Friede. Und am letzten Tag, als ich sie das letzte Mal besuchte, sagte sie, ich sollte predigen an ihrem Sarge über das Wort, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt über Wunden hat. Seht, so hat sich ein Besuch denn doch gelohnt. Wir sollten die Widerstände ertragen können. Wir sollten nicht so schnell aufgeben, nicht? Wir sollten, wenn der andere uns an die Kehle springen will, ganz ruhig Blut behalten, nicht? Und sagen, nun mal, er sagte. Denn wenn er sich aufregt, nicht? Dann liegt er ja schon an der, nicht? Jesus würde sagen, wie zu Paulus, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel zu löcken, nicht? Sie regen sich auf, warum? Wenn es keinen Gott gibt, habe ich neulich jemand gesagt, warum regen Sie sich eigentlich auf? Nicht? Da können Sie doch völlig ruhig sein. Nicht? Warum regen Sie sich so schrecklich auf und wollen beweisen, dass es keinen gibt? Nicht? Dann legen Sie sich doch hin ins Sterben und dann gehen Sie doch rein. Nicht? Das müssen Sie selbst verantworten. Er wurde stiller und wir kamen in ein echtes Gespräch. Nicht? Und deshalb sollten wir da wie vor Gott stehen, und das ist der Zöllner, nicht mit dem Bettlerhennen als Bankrotteure, als die, die nichts innehaben, sagt Paulus, was sagt er, und die doch? Alles. Wenn du nichts hast, hast du alles. Wenn du nichts hast, hast du alles, nicht? Ich glaube, Heinrich Vogt hat in diesen Tagen mir gesagt, wie er jemand gesagt hatte, oder jemand, sie halten sich zu stark fest. Sie halten sich selbst fest, nicht wahr? Wie jenes Kind, das 10 Pfennig da aus der Flasche rausholen will und nun die Hand reinsteckt und die 10 Pfennig hat und eine Faust macht und nun schreit es im Hause immer rum, ich krieg die Hand nicht wieder, Herr. Ja, die kriegst du nur wieder raus, wenn du die Hand loslässt und den Groschen fallen lässt, den du festhältst. Lass das fallen, was du festhältst, nicht? Denn in Wahrheit sind wir von Gott Bankrotteure. Jesus hat das einmal in klassischer Form, in Anlehnung an dieses Wort, möchte ich das hier erwähnen, in der Geschichte gesagt von der großen Sünderin, nicht? Die da weinend niederkniete. Eine der besten Predigten, die ich von Kierkegaard gelesen, die Predigt über die Sünderin. Einmalig, wie Kierkegaard da sagt, die Tränen sind mehr als viele Worte. Sie kann nur weinen über ihr Luderleben. Sie kann nur weinen über das falsche Gefälle, in dem sie... Sie kann nur heulen. Sie wahrt den Abstand. Sie küsst nur die Füße Jesu. Sie hat genau den Takt und weiß im Grunde, wer er ist. Sie kriegt kein Wort raus und daneben sitzt der Pharisäer. Nicht wahr? Wenn dieser wüsste, was das für ein Weib ist, was die auf dem Kerbholz hat, nicht versteht, die verachteten die anderen, nicht? Könntest du das nicht auch tun? Könntest du das nicht auch sein? Nicht? Wie oft habe ich in meinem Leben unter Beichten gedacht, das hätte ich doch auch werden können, wenn die Erziehung nicht in Ordnung ist, wenn man falsche Vorbilder hat, wenn einem von morgens bis abends als junger Mensch vorgemacht wird, dass Nachholbedarf ist im Sex, dass man alles sich holen darf an allen Tümpeln und jedem Dreckloch, nicht wahr? Und dass dadurch alles kaputt geht. Wenn das dauernd einem gepredigt wird und man keine Vorbilder hat, die prägen und ausrichten, an denen man spürt, die Ewigkeitsluft, die Strahlung haben, dann geht's in der Kirche und im Volk kaputt. Dann ist alles aus, nicht wahr? Und dann sind unsere Führer, die sind Verführer, ob sie wollen oder nicht. Daran krankt es, nicht? Und seht, das ist dann das Entscheidende. Und Jesus sagt zu dem Pharisäer Simon die Geschichte von den beiden Schuldnern. Der eine hat 50 Silbergroschen Schuld, der andere 500. Also ein Unterschied, sagt Jesus, etwa zwischen dem Pharisäer Simon und der Sünderin. Äußerlich im Maßstab der Welt, in der Ethik, in der wir leben, nach dem Strafgesetzbuch. Nicht wahr? Da sind 50 Silbergroschen natürlich viel geringer und weniger Schuld als 500, das zehnfache Silbergroschen. Aber in einem Punkt sind sie noch beide gleich, sagt Jesus. Sie können beide nicht bezahlen, nicht? Sind beide Bankrotteure. Und wenn du vor Gott stehst, dann kannst du auf tausend nichts eins antworten. Wo sind deine gelebten Minuten? Wenn man älter wird, dann merkt man, wie die Zeit flott geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein Monat ist wie nichts, ein Jahr wie nichts. Man ist gerade angefangen, es läuft immer schneller, je näher wir dem Ende kommen. Es läuft immer schneller, die Uhr, nicht? Und genauso ist mit der Weltgeschichte. Je mehr Betrieb und je mehr Rummel gemacht wird, je mehr man die Welt retten will, je mehr man ins eigene kommt, umso blinder wird die Welt, umso weniger entdeckt sie, dass nur eine Rettung ist. Und der Feind weiß, dass er wenig Zeit hat. Und wenn er einen Menschen verderben will, dann führt er ihn in den Stress, in den Wohlstand, dass er immer unterwegs ist. Dass immer, wenn der liebe Gott ihn besuchen will, ein Schild vor der Tür hängt. Gerade unterwegs. Leider keine Zeit. Wer keine Zeit hat, hat keine Ewigkeit. Und das hat Betzel ja wohl recht. Wenn wir einmal vor Gott sagen, ich hatte keine Zeit, dann wird Gott sagen, so Betzel, nicht? Du hattest keine Zeit? 33 Jahre habe ich in Christus Zeit für dich gehabt. Bin ich durch Raum und Zeit gegangen und habe euch die Brücke zur Ewigkeit geschlagen, zum Heute der Gnade, zu der Gewissheit der Heimat, dass ihr eure Sünden loswerden könnt, dass ihr frei und ledig sein sollt. Denn die Wahrheit, die ich euch bringe, was sagt Jesus, die bindet euch nicht, sondern die macht euch frei. Die macht euch innerlich frei von euch selber, nicht? Und du willst sagen, du hast keine Zeit gehabt? Wer keine Zeit hat, hat keine Ewigkeit. Und Betzel sagt, wenn du keine Zeit für mich hattest, dann habe ich auch keine Zeit für dich. Dann kommt das Gericht. Alle versäumte, willentlich versäumte Gnade wird morgen Gerichtsschuld. Und wenn du mal durchgehst, die verluderte Zeit, die Minuten, wo wir mit uns selbst beschäftigt waren, wo es uns ging um unsere Ehre, um unser Ansehen, um die Bedeutung, die wir haben, was der andere wohl von uns denkt, nicht, dass wir in der richtigen Linie liegen, nicht, dass der Stuhl stehen bleibt, unser Gehalt, unser Fortschritt, unsere Beförderung, wenn wir diese Dinge überdenken und wenn wir unsere Fantasie mal überschauen, was da echt war und was vergiftet war, nicht wahr, und die Gedankenwelt und dann unser Tun im eigenen, wenn alles Licht wird, wenn Gott alles durchleuchtet bei dir und bei mir, ja wisst ihr, da muss man doch einen Schrecken kriegen. Da muss man doch merken, den Abstand. Nicht, dass wir genau da stehen, wo Jesus für uns stand. Mein Gott, warum hast du mich verlassen in der Heimatlosigkeit? Dass wir den Himmel nicht verdient haben, dass Gott recht ist. Nicht, dass er uns verwerfen kann. Und dass der Verlust der Mitte, der Ewigkeit, nur die Gerechtigkeit Gottes ist, wenn er über uns verfügt. Es geht also auch in dieser Geschichte, die wir heute Morgen betrachten, um die Rechtfertigung allein durch den Glauben oder die Rechtfertigung, die wir selber suchen. Tu Recht und scheue niemand. Es geht um die Frage heute Morgen für dich und für mich, setzt du aufs eigene oder setzt du auf die Gerechtigkeit, die dir erworben ist. Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzes gestorben. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat, das Angebot, das ist die Gnade, von der Johannes sagt, die in Christus geworden ist, kein Bettlergroschen, die mal aufgebraucht werden kann. Die Gnade, die in Christus geworden, die unerschöpflich ist aus seiner Fülle, Gnade um Gnade, die ausreicht für alle Ewigkeit. Aber die Bedingung, ich kann sie nur nehmen als Sünder. Und wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dann bin ich halb gerettet, sagt Spörtchen. Das ist genau richtig. Denn dann weiß ich, dass ich die Gnade nötig habe. Wenn ich aber meine, im eigenen zu sein und nicht Sünder werde unter der Botschaft durch den Heiligen Geist, dann bin ich ein verlorener Mann. Dann habe ich das Kleid der falschen Gerechtigkeit. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Der König von Sachsen, der ging einmal am Karfreitag durch sein Zuchthaus. Er wollte begnadigen. Und die erste Tür ging auf, der Wärter ging mit ihm. Und in dem Augenblick sagte der Wärter zu dem Gefangenen, stehen Sie auf, der König ist hier. Er stand auf und der andere dachte, meine Güte, das ist genau der richtige Augenblick, nicht? Jetzt muss ich aber mal loslegen. Und da sagte Majestät, darf ich sprechen? Der König sagte, bitte. Er fing an und sagte, wissen Sie, auf diesen Augenblick bin ich so glücklich, dass ich den treffe. Ich sitze nämlich unschuldig hier, nicht? Und dann erzählt er, was die anderen alle gemacht und was die alle getan und wie die alle, nicht? Der König hört eine Weile zu, ist ganz traurig. Er geht zur nächsten Zelle, genau dasselbe, alle Zellen. Und dann dreht sich der König um und sagt, merkwürdig, hier im Zuchthaus sitzen nur Unschuldige. So was, das ist ja doch einmalig. Und da ist noch eine Zelle da. Und er dachte, ja, dann wollen wir da auch noch reingehen. Nicht? Und dann geht er da rein und er fragt, warum sind Sie hier? Und da kommt das kurze Wort, Majestät, durch meine Schuld, sagt der König. Gott sei Dank, dann kann ich wenigstens einen begnadigen, nicht? Denn nur Schuldige können begnadigt werden. Unschuldige, die sich das einbilden, können es nicht. Die Gesunden, die das meinen, bedürfen des Arztes nicht, sondern nur die Kranken, nicht? Die Armen, die Elenden, die Bettlerhände haben, die es gemerkt haben. Der Teufel ist ein Vater der Lüge. Er betrügt mich um die Ewigkeit, um die Seligkeit. Ich werde immer ärmer bei ihm, nicht? Und die Gnade annehmen. So komm auch du zu dieser Ruhe und nimm die Gnade an. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere bricht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht der Pharisäer. Der Zöllner hatte die Bettlerhände und griff zu und nahm die Gnade und traute Gott zu, dass er der Gott ist, der das, was er am Kreuz unterschrieben hat auf Golgatha, auch morgen hält. Nicht? Wer in der Gnade kommt, wer in der Gnade stirbt, die am Kreuz geworden ist, dem ist Heimat und Kindesrecht sicher. Und sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.